SRF 2 Kultur.
Und zur Passage mit der Frage: Verfehlt die moderne Medizin den Menschen? Am Mikrofon Angelika Schett. Oft klagen Menschen, dass die Medizin allzu kalt und technisch daherkomme. Womit das zu tun hat, beschäftigt uns heute. Es geht in der kommenden Stunde ans sprichwörtlich Lebendige und auch ans nicht mehr Lebendige, den Tod. Da kann einem ja nun doch irgendwie eng ums Herz werden, aber vielleicht kommen wir doch auch zum befreiten Durchatmen, wenigstens hier und da, mit dem langjährigen Chefarzt Innere Medizin des Spital Affoltern, Christian Hess, und der Internistin und Psychotherapeutin Katrin Schneider-Gurewitsch. Nicht nur in ihrer Rolle als Ärztin ist sie hier, sondern auch als Patientin, die seit langem mit der Diagnose Krebs lebt und überlebt. Katrin Schneider, was schätzen Sie jetzt an der modernen Medizin?
Ich persönlich habe sehr, sehr viel profitiert von den Fortschritten in der Onkologie. Ich würde sagen, bis jetzt hatte ich ein paar Jahre Glück, dass die Forschung genau einen Schritt meiner Krankheit voraus war. Ohne die moderne Medizin wäre ich schon längst tot. Das ist einfach so. Und im Moment bin ich am Punkt angelangt, wo wahrscheinlich wirklich das Pulver verschossen ist. Ich bin wirklich bei den letzten Medikamenten angelangt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass ich doch geschenkte Jahre bekommen habe durch diese moderne Medizin.
Christian Hess, Sie waren langjähriger Chefarzt für Innere Medizin, das wurde schon gesagt. Sie machten sich einen Namen, als Sie einen Philosophen ins Spital holten, also die Geisteswissenschaft in Ihre Arbeit einbezogen. Nun, was schätzen Sie an der modernen Medizin?
Die moderne Medizin hat unglaubliche Erfolge gebracht. Sie hat Linderung gebracht für sehr viele Menschen. Sie hat Lebenschancen ermöglicht für Menschen, die das früher nicht hatten. Und vielleicht ist es gerade dieser große Erfolg, der sie auch etwas blind gemacht hat für die andere Seite, für die Seite des Menschen als individuelle Einzelperson, die mit ihrer Krankheit ihren ganz persönlichen Weg finden muss.
Katrin Schneider, nach allem, was jetzt gelobt wurde, zu Recht sicher an der Medizin, wie wir sie heute haben, was stört Sie jetzt?
Ich weiß nicht, ob stören das richtige Wort ist. Ich muss einfach anerkennen, dass durch diese Fortschritte in der Medizin eben die Komplexität so zugenommen hat, dass es wahnsinnig schwierig ist, Schritt zu halten. Und da ist vermutlich die menschliche Dimension schon auf der Strecke geblieben. Wir können aber sagen, früher hatten wir eine Medizin, die zwar nichts gebracht hat, also medizinisch gesehen ineffizient war, die war auch günstig. Und jetzt haben wir halt eine Medizin, die viel kann, aber wir haben die Tendenz, den Menschen auf das Symptom zu reduzieren. Und da geht viel verloren. Wenn ich einen Hirntumor hätte, da möchte ich den besten Neurochirurgen, ob der super kommunizieren kann, ist mir im Moment egal. Schön, wenn er beides kann. Aber im Allgemeinen ist das Menschliche irgendwo verkümmert oder es wird ja ökonomisiert. Es ist kein Platz für die Gespräche und das fehlt den kranken Menschen.
Christian Hess, müssen wir denn quasi dafür bezahlen, menschlich bezahlen, dass wir umgekehrt so eine tolle Medizin haben, die so viel kann?
Ich hoffe und glaube nicht, dass wir das müssen, aber es scheint im Moment etwas der Trend zu sein, dass das passiert. Ich möchte aber versuchsweise etwas differenzieren. Es gibt sehr viele hochkomplexe Situationen, wie Sie erwähnt haben, aber es gibt nach wie vor sehr viele ganz einfache oder relativ einfache. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir nicht die Gesetzmäßigkeiten der hochkomplexen Medizin auf die Gesetzmäßigkeiten oder die Situation der einfachen Medizin projizieren. Also nach wie vor ist ein Hausarzt für 80% der Probleme, die auftreten, kompetent genug und kann sie endgültig behandeln. Das gilt genauso für kleinere Spitäler. Und ich bin ganz dagegen, dass man eine Zentralisierung macht, nur deswegen, weil es komplexe Situationen gibt. Es braucht Kooperationen zwischen den Spitälern, es braucht gute Verbindungen und dann kommt es eben genauso, wie Frau Schneider erwähnt hat, dann ist es einem gleich, ob der Neurochirurg ein großer Kommunikator ist, der muss einfach sein Metier beherrschen. Aber der Patient geht dann wieder zurück und dort braucht es gute Kommunikatoren und es braucht sie möglicherweise auch zuvor.
Bleiben wir jetzt mal einen Moment beim kranken Menschen. Also der kommt zum Arzt und kriegt unter Umständen eine belastende Diagnose. Eine Diagnose, die dann so üppig ist, dass er mal als Person völlig dahinter verschwindet. Und Christian Hess, Sie sind ja Mitbegründer der Akademie Menschenmedizin. Da hat mal der Philosoph Ludwig Hasler einen Vortrag gehalten und hat so versucht zu formulieren, was sich ein Patient denkt, der eben mit einer solch schlimmen Diagnose vom Arzt weggeht. Die Forschung kennt mich noch gar nicht. Ich bin neu. Hören Sie mir zu. Lassen Sie mich eine Person mit einer unverwechselbaren Lebensgeschichte sein. Katrin Schneider, können Sie damit was anfangen?
Ich kann sehr viel damit anfangen. Ich denke, dass es, wie Herr Hess gesagt hat, situativ darauf ankommt, wo befindet der Patient sich jetzt im Leben. Wenn die Ärzte nicht geschult sind, mit den Ängsten der Patienten umzugehen, dann wissen die auch nicht wirklich, wie sie die Patienten abholen können. Und das kann ganz verheerende Folgen haben.
Also sagen wir mal, 5 Menschen haben einen Tumor, einen vergleichbaren, an der Niere oder wo auch immer. Aber sie sind verschieden alt, sie sind Mann oder Frau, sie sind arm oder nicht so arm, sozial integriert oder nicht. All diese Punkte spielen doch irgendwie auch eine Rolle, müssen eine Rolle spielen. Das ist ja auch etwas, wofür Sie eintreten. Christian Hess?
Die Schulmedizin, wie sie funktioniert, lebt ja von der Verallgemeinerung. Aber diese Verallgemeinerung gibt uns zwar sehr wichtige Informationen, aber sie muss wieder rückübersetzt werden auf die individuelle Situation des je einzelnen Menschen. Und die ist ganz unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die wollen in gewissen Tumorstadien vielleicht sogar von Anfang weg gar keine Therapie machen. Und das können auch ganz junge Menschen sein. Ich erinnere mich an eine Lehrerin in meiner zweiten Assistentenstelle am Universitätsspital, die bekam die Diagnose Leukämie. Man hat gleichsam von der Medizin her begeistert ihr angeboten, was jetzt alles möglich ist. Und sie hat dankend abgelehnt und ist am gleichen Tag aus dem Spital gegangen.
Also das lässt man auch jemanden so entscheiden?
Ja, das sind halt starke Menschen, die das dann so können. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir diesen Raum zu wenig öffnen und dass wir zu wenig Zeit lassen, Menschen ihren Weg in ihrem Kranksein zu finden. Unsere Aufgabe ist es, quasi Informationen so zu vermitteln, dass sie verstehbar sind, zu spüren, was für den Menschen auch im Moment zumutbar ist und dann auch Zeit lassen, bis der definitive Entscheid gefällt wird. Und wir tun immer so, als sei alles ein Notfall. Das ist ja Gott sei Dank häufig nicht so.
Sie haben auch vorher gesagt, es kommt sehr darauf an, wo der Mensch gerade in seiner Biografie steht, was sind seine Wertvorstellungen. Und wir dürfen nicht unsere Meinungen auf die Patienten überstülpen. Wir müssen die Zeit nehmen, herauszufinden, wer dieser Mensch ist und was seine Prioritäten sind. Und angesichts der Prognose oder was auch immer, was sie für Wünsche noch haben.
Es spielt ja eine Rolle, wie man mit Menschen spricht, die sehr schwer krank sind. Und da kommt ja eine Kategorie, von der Sie, Herr Hess, ja finden, dass die etwas unter den Tisch gerutscht ist, nämlich die ärztliche Kunst.
Ja, es gibt quasi die naturwissenschaftlichen harten Fakten. Die kann man lernen, die kann man nachsehen, zu denen kommt man. Dann gibt es die Frage, wie man die kommuniziert, dass sie überhaupt verständlich rüberkommen. Das gehört auch noch zu diesem Teil. Die ärztliche Kunst, die beginnt gleichsam jenseits dieser Fakten, die dann eben versucht wahrzunehmen, wo ist dieser Mensch, es wurde schon angesprochen, was ist sein Kontext, wie möchte er damit umgehen. Jeder hat auch einen sehr eigenen Umgang mit Kranksein und das vergessen wir oft, bei Banalitäten sehen wir das, dass nicht alle Menschen gleich reagieren, bei schweren Krankheiten ist das aber auch so und wir müssen ihnen auch Räume schaffen, wo sie das können. Wir haben eine Medizin geschaffen, die oft mehr kann als für die einzelnen Menschen sinnvoll oder richtig erscheint. Und da braucht es einen geistigen Raum, in dem wir diese Entscheidungsfindung, was jetzt für ihn möglich ist und richtig ist, fällen können.
Die ärztliche Kunst, die Naturwissenschaft, die braucht es in jedem Fall. Nur ist es ein Irrtum zu meinen, dass die Medizin eine exakte Wissenschaft sei. Der Mensch ist an sich so komplex, dass wir das vermutlich nie ganz erfassen werden. Aber was es zu dieser Grundlage, zu diesem Fundament der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir alle brauchen als Ärzte, dazu kommt eben die Fähigkeit, auf einen Menschen einzugehen, das Interesse für den Menschen, eine Empathie zu empfinden für die Geschichte dieser Person und zu versuchen zu verstehen, was da ist. Die ärztliche Kunst deckt noch viel, viel mehr ab. Also ich meine, wir hören von vielen, da ist sowas von Intuition, dass die älteren Ärzte durch Lebenserfahrung da auch speziell noch was gelernt haben.
Die Grundlage bleibt diese naturwissenschaftliche Medizin, die wir alle brauchen. Aber darüber hinaus gibt es jetzt halt, und ich möchte vielleicht auch den Satz von vorhin korrigieren, nicht die Medizin kann mehr als dem Menschen zuträglich ist. Aber in einzelnen Situationen gibt es Angebote, die für diesen Menschen keinen Sinn machen. Und das ist eine völlig neue Situation. Wenn Sie 50 Jahre zurückgehen, konnte die Medizin eigentlich immer weniger als wünschbar war. Aber jetzt sind wir quasi so eine Supermarktsituation geraten, wo jeder Mensch für sich entscheiden muss, was nehme ich aus diesem Supermarkt. Und weil er am Schluss an der Kasse nicht selber bezahlt, macht es den ganzen Prozess etwas schwieriger. Wenn er das alles selber bezahlen müsste, dann würde er möglicherweise selber einfordern, dass er mehr Informationen braucht. Das tut er im Moment leider nicht oder oft nicht. Und wir müssen sehr daran arbeiten, dass Menschen befähigt werden, eben vernünftige Entscheide für ihren spezifischen Lebenskontext zu finden. Nicht vernünftige Entscheide, weil ich es so finde als Arzt. Sie haben das schon erwähnt. Um das geht es überhaupt nicht.
Wie vernünftig ist man, wenn man schwer krank ist?
Also ja, das ist eine wichtige Frage. Es gibt viele Menschen, die möchten gar nicht mehr so autonom sein in diesem Punkt. Sie möchten einfach einen Arzt haben, dem sie vertrauen können. Aber dann sind wir wieder bei der ärztlichen Kunst. Wem können sie dann noch vertrauen? Wenn sie die Ökonomisierung ans Patientenbett tragen, dann hat der Patient das Problem, dass er nicht mehr ganz sicher ist, für wen agiert jetzt dieser Arzt? Für die Kosten des Betriebes oder für mein Wohl?
Das ist ja das, was es so schwierig macht und was letztlich eine Stimmung des Misstrauens mit sich bringt. Und das ist verheerend.
Wer wirklich sehr krank ist und sowieso schon sehr ramponiert auf allen möglichen Ebenen, wenn der Person auch noch zugemutet wird, alles Mögliche zu dechiffrieren und einzuschätzen, das scheint mir jetzt mal eine große Überforderung zu sein. Kommen wir mal zum zweiten Teil unseres Gespräches. Die kalte Schulmedizin, sagt man ja so, auf der einen Seite und das Kranksein, wofür Sie ja plädieren als Begriff, Christian Hess, krank sein und nicht Krankheit, weil Sie finden, das ist ein existenzielles Ereignis und das sollte auch als solches wahrgenommen werden. Die Situation ist ja oft die, dass wenn man eben sehr krank ist, wir sprechen jetzt ja eher auch von schwereren Krankheiten, banalere Sachen wie Blinddarmoperationen sind ja in der Regel nicht das Problem. Wenn ich wirklich sehr krank bin, dann kriege ich Studien, kann ich konsultieren, Laborwerte, Untersuchungsbefunde, all das. Und das ist ja einerseits gut, weil das ja irgendwie auch dann eine Orientierung gibt. Aber dabei ist auch so ein Aspekt, ja, als müsste man den Menschen irgendwie reparieren, soll man ja auch, aber da bleibt was auf der Strecke. Das hatten wir jetzt auch schon vorhin im Auge. Was bleibt denn da genau auf der Strecke?
Ja, um das etwas pointiert zu sagen, ist ja die Naturwissenschaft ein reduktionistisches System. Will heißen, sie reduziert alles auf Messbares, Quantifizierbares und damit auch Manipulierbares und Machbares zurück. Kranksein ist aber viel mehr. Kranksein ist eben eine existenzielle Situation. Wenn Sie einen Diabetes bekommen, Ihr Leben verändert sich grundsätzlich und Sie müssen entscheiden, wie Sie damit umgehen wollen. Und in diesem Prozess braucht es noch anderes und mehr, dass wir heute mit einem Modebegriff Medical Humanities bezeichnen würden, also mit dem Einbezug der Geisteswissenschaften, die eben die geistig-seelische Komponente des Krankseins mit einbezieht. Und die ist auch bei Unfällen vorhanden. Ein Bewegungsmensch, der seine gesamte Freizeit auf dem Velo verbringt, einen Unfall hat, der ist eben nicht nur an den Knochen krank, der ist in einer ganz schwierigen Situation, weil er kann sich nicht mehr bewegen. Er kann genau das, was ihm Lebensinhalt ist, ist ihm verwehrt. Und da braucht es auch einen anderen Zugang, um diese Art von Kranksein aufzufangen.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Patienten eben selber etwas für sich tun können und dass sie so diese Art Selbstwirksamkeit auch erfahren. Weil das Schlimmste ist, wenn, ja, wir machen alles für sie und so. Die Menschen möchten sich auch beteiligen. Und ich glaube, dieser Anteil kam in der Schulmedizin zu kurz und wurde dann von anderen Gebieten dann auch aufgenommen. Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf und das wird jetzt, denke ich, mit den Medical Humanities, die hier im Studium jetzt auch eingeführt worden sind, Da ist eine gute Basis mindestens im Aufbau begriffen.
Das Wichtigste ist, dass wir auch Zeit haben, diese Dinge zu tun. Und dass es nicht so scheint, dass wenn man sich Zeit nimmt für einen Menschen, diesen zu verstehen, diesen zu begleiten, empathisch mit ihm in seine Krankengeschichte einzutauchen gleichsam, dass das etwas mit Ineffizienz zu tun hat. Und heute ist so politisch gesehen etwas die Idee, man kann alles durch Rationalisierung effizienter machen und damit auch die Kosten senken. Und man realisiert nicht, dass man dabei die Zeit rationiert. Wir haben heute eine Zeitverdichtung im unmittelbaren Alltagsgeschehen, die das gar nicht mehr erlaubt.
Also das würde ja heißen, die Ärzte, das Pflegepersonal, die kommen zunehmend unter Druck, weil sie eben zu wenig Zeit haben. Das wird ja auch allgemein beklagt. Und dann würde es ja dann so aussehen, dass irgendwie nur so dieses technisch Machbare gemacht wird und der Rest auf der Strecke bleibt.
Weil die ganze Qualitätsmessung nur diesen Teil messen kann. Genau deshalb.
Aber kommt noch dazu, da ist ein großer Denkfehler im Ganzen drin, nämlich die Idee, dass wenn wir sparen bei den Gesprächen, dass eigentlich das Ganze billiger wird, stimmt überhaupt nicht. Denn es fällt uns sehr leicht, technische Untersuchungen zu verordnen oder Eingriffe, die viel teurer sind, auf die wir verzichten könnten, wenn wir die Gespräche führen würden. Und ich glaube, das muss einfach wirklich erkannt werden, wie wesentlich diese Gespräche sind. Die sind nicht ein Kostenfaktor. Die würden wahrscheinlich noch sehr viel dazu beitragen, dass wir sparen könnten und erst noch eine bessere Medizin hätten.
Zu 100% einverstanden. Wir konnten in unserem kleinen Rahmen auch zeigen, dass das faktisch so ist.
Weil, also in Affolter.
Ja, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man auch Strukturen schafft mit dieser integrierten Psychotherapie, mit Philosophie und alles, was wir getan haben, dann zeigt sich, dass Patienten ihre Entscheide viel bewusster fällen und sie entscheiden sich oft auch gegen Dinge. Es zeigt sich auch, dass man Untersuchungen weniger macht, weil Untersuchungen sind häufig auch so eine Verzweiflungstat. Man merkt, es ist eine schwierige Situation und der einfachste Ausweg ist, wir machen nochmals ein CT, dann schauen wir mal weiter oder wir machen nochmals eine Laborkontrolle oder wir machen was auch immer. Und ich bin überzeugt und wir konnten das auch in Nachbefragungen sehen, dass eben die Kompetenz, sie haben es quasi diese Selbstkompetenz und Selbstheilungsmechanismen, die jeder Patient dazu beitragen kann, die können sie fördern durch solche Gespräche und solche Ansätze und das ist ein großer Punkt, der à la longue mit solchen Heilkosten sparen wird.
Es ist ja auch so, dass wenn eben nochmal ein CT und die ganze Maschinerie dargeboten wird, dass das heute ja leicht auch fast so vertrauenswürdiger wirkt im Sinn von, die machen noch was, als wenn jetzt jemand sich einfach nur ruhig hinsetzt und ein Gespräch führt. Und bei dem Gespräch muss ich auch so denken, es kann ja nicht irgendein Gespräch sein. Sie werden ja auch nicht Leute ans Krankenbett setzen, die irgendwie mit denen sprechen. Also was für Gespräche sind denn eigentlich gefragt? Was für ein Kontakt?
Nochmals, ich glaube, das Erste, was gefragt ist, ist überhaupt Zeit dafür. Und ein Gefühl zu entwickeln, dass da mehr ist als nur einfach die technische Abwicklung einer Guideline oder was auch immer. Und dann brauchen sie, das bin ich überzeugt, weil eben die Medizin so komplex und vielgestaltig geworden ist, sie brauchen ein eigenes Team, das Kompetenzen hat in diesen Gesprächen, das Kompetenzen hat in diesen Entscheidungsfindungsprozessen. Wir hatten dafür eine kunstgestützte Psychotherapie, die sehr humanistisch-philosophisch ausgerichtet war. Das hat sich bei uns sehr bewährt und es ist erstaunlich, mit wie wenigen kurzen Interventionen Geschichten ganz einen anderen Weg nehmen, als wenn man das nicht anbieten würde.
Also Geschichten von Menschen?
Von Menschen.
Sagen Sie eine.
Auf der einen Seite die Geschichten, die zu einem, sag ich mal, bewussten Verzicht kommen. Ich erinnere mich an Patienten, die hatten schon x Chemotherapien, kamen dann, weil sie gehört haben, dass wir uns auch für Palliativmedizin engagieren, zu uns und haben dann gesagt, warum hat man mir das nicht vorausgesagt? Ich hätte schon viel früher gestoppt. Wenn sie das initial schon gemacht hätten, hätten sie sehr viel Kosten gespart und wahrscheinlich, und da gibt es ja auch Studien dazu, wäre die Überlebenschance gar nicht schlechter geworden, ganz im Gegenteil. Das ist ja das Interessante daran. Das ist das eine. Und das andere ist, dass gewisse Dinge, wenn sie das nur ganz vordergründig nehmen, wenn sie Geschichten auch im Unfallbereich einfach nur als Defekt am Knochen oder so nehmen und nicht fragen, in was für einem Lebenskontext ist dann dieser Unfall passiert. Dann haben Sie vielleicht in 2 Monaten schon wieder einen Unfall, weil dieser Patient ist immer noch in seiner schwierigen, spannungsgeladenen Alltagssituation, wo er eben einfach unfallanfällig ist. Und da haben wir sehr viele Beispiele. Ich erinnere mich an einen Lehrling, der war in einem sehr gewalttätigen häuslichen Umfeld und ist dann mit seinem Auto mehr oder weniger halb bewusst in einen Kandelaber gefahren. Wir konnten dieses Hintergrundnetz aufbrechen, er konnte eine neue Wohnsituation machen, hat seine Lehrabschlussprüfung bestanden. Also ein riesiger volkswirtschaftlicher Gewinn und ein persönlicher Gewinn sowieso. Aber man hätte ihn auch einfach flicken können, nach 3 Tagen nach Hause, und das wäre dann auch gute Medizin gewesen.
Katrin Schneider?
Was Sie sagen, da bin ich einverstanden. Aber ich denke natürlich, und das sehen Sie sicher ähnlich, nicht jeder Patient braucht das. Wir müssen nicht alles psychologisieren. Man muss ein Angebot machen können und die Fähigkeit haben, herauszufinden, wer von dem einen Nutzen ziehen kann. Weil es passiert auch vieles, das gibt's einfach. Und es soll ja nicht zu einer Nabelschau verkommen, wo jeder sich hintersinnt bei allem, was passiert. Es ist ein bisschen eine Tendenz in unserer Gesellschaft, allzu viel zu psychologisieren.
Also wir hatten die Erfahrung, dass vielleicht etwa ein Viertel oder ein Drittel dieses Angebot annahmen. Und ich glaube, das war auch gut so. Und es war auch gut so, dass vielleicht 70% oder 2/3 dieses Angebot in der aktuellen Situation gar nicht brauchten oder nicht an dem Punkt waren, wo sie davon profitieren konnten. Aber ich bin überzeugt, und das ist die langjährige Erfahrung, wenn Sie in einem Haus, ich rede jetzt von einer Institution, ein solches Angebot haben, dann haben Sie gleichsam einen geistigen Raum geöffnet, der auch das ganze Klima, die ganze Atmosphäre in diesem Haus verändert, weil niemand Angst hat, quasi, es könnte etwas passieren, dem er dann nicht mehr Meister weiß. Also die Chirurgen haben immer gesagt, ich spüre schon, da ist noch viel, aber ich kann ja das dann sowieso nicht. Die waren am dankbarsten am Anfang, dass es plötzlich etwas gibt, dass sie sagen, ich habe jetzt zwar gefliegt, aber ich spüre, da ist noch mehr und jetzt gibt es ein Angebot, das ich ihnen geben kann und dann kann der Patient noch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht.
Und ich denke, man muss einfach sagen, das ist eine unglaubliche Leistung, an einem Spital so einen Kulturwandel überhaupt über die Bühne zu bringen, dass all diese Teams an sowas mitmachen. Also ich finde, das ist schon unwahrscheinlich, wie was dahinter steckt, dass man dieses Angebot machen kann, das sozusagen durch alle Böden hindurch in so einem Spital überhaupt getragen wird oder wurde.
Und hoffentlich eine auch die Schule macht. Wir sind in der Passage mit der Internistin und Patientin Katrin Schneider und dem ehemaligen Chefarzt der Klinik Affoltern, Christian Hess. Wir sprechen eben jetzt auf SF2 Kultur zur Frage, verfehlt die moderne Medizin den Menschen? Immer wieder kam jetzt auch schon durch in unseren Gesprächsteilen. Also es wurde klar, man braucht mehr als so die Medizin, die nur so handwerkt, in Anführungszeichen, am Menschen. Wir brauchen das Gespräch, aber wir brauchen es nicht für jeden und jede, so wenig wie ja auch der Pfarrer oder die Pfarrerin an jedes Bett gezerrt wird. Das ist, glaube ich, mal klar. Aber irgendwo ist ja doch die Idee, dass sehr zu wenig davon vorhanden ist. Weil wenn man schwer krank ist, dann ist man schwer krank und braucht auch in der Regel etwas, sofern das nicht von Freunden und Bekannten abgedeckt wird. Immer wieder kamen wir eben auch aufs Ökonomische und das soll uns jetzt auch mal besonders beschäftigen. Der schweizerische Gesundheitsmarkt erwirtschaftet, so konnte ich in einem Tagungsheft von Ihrer Menschenmedizin lesen, Christian Hess. Also der schweizerische Gesundheitsmarkt erwirtschaftet aktuell einen Umsatz von gut 65 Milliarden Schweizer Franken. Wir geben 11,5% unseres Bruttosozialproduktes für die Gesundheit aus. Und die obligatorische Krankenversicherung, die alle bezahlen müssen, hat einen Jahresumsatz bei über 25 Milliarden. Da ist doch wirklich viel Geld im Spiel. Wie deuten Sie eigentlich diese gigantischen Summen, Christian Hess?
Ja, das ist eine große Summe, das ist so. Aber im schweizerischen Gesundheitswesen arbeiten 11% der werktätigen Menschen im weitesten Sinne. Das heißt, wir brauchen 11% des Bruttoinlandproduktes, wir schaffen aber auch gleich viele Arbeitsplätze. Wenn Sie zum Beispiel die Jurisprudenz anschauen, kommen die viel schlechter weg. Die verbrauchen fast 10% des Bruttoinlandproduktes, beschäftigen aber nur 3%. trotzdem sind sie nicht irgendwo im Schussfeld. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Wir haben in der Schweiz, glaube ich, kein Finanzierungsproblem. Wir vermögen dieses Gesundheitswesen. Und es ist auch seit Jahren relativ konstant bei diesen 11,2, dann wieder 11,5% des Inlandproduktes. Es steigt absolut, aber auch das Inlandprodukt steigt absolut. Wir haben ein Finanzierungsproblem, indem wir zu viel Geld in die Kopfprämien für die Menschen gesteckt haben. Das System war früher besser aufgeteilt zwischen sozial verträglichen Steueranteilen und zwischen Prämien, die als Kopfgeld eingezogen werden. Wir haben heute eine Situation, wo ja über 30% der Menschen quasi Unterstützung brauchen, um ihre Prämien zu zahlen, was ja schon zeigt, das System ist eigentlich ausgehebelt. Wir finanzieren es jetzt trotzdem wieder über die Steuern, aber wir haben laufend politische Entscheide, die immer noch mehr zu diesen Prämien schaufeln und die Kantone oder die Gemeinden oder wen auch immer entlasten wollen. Neuestes Beispiel ist die neue Spitalfinanzierung. Jetzt müssen auch noch über Prämien Investitionen bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Entwicklung ist. Also wir müssen neue Lösungen finden, wie man die Prämien senken kann, und zwar wahrscheinlich für die meisten Menschen. Aber wir haben nicht primär ein Kostenproblem, sondern ein Finanzierungsproblem. Wir müssen neue Finanzierungsstrukturen finden. Die Kosten können wir tragen.
Wo ich Mühe habe, wenn es um die Kosten geht, ist, dass wir immer versuchen, oder es wird versucht, das Gesundheitswesen darzustellen, wie wenn das ein Wirtschaftszweig wäre, wie jeder andere auch. Und ich finde einfach, das Gesundheitswesen ist grundsätzlich was ganz anderes. Auch wenn wir natürlich Methoden von Qualitätssicherung und alles brauchen. Und wie Sie sagen, letztlich, es ist ja nicht nur so, dass wir nichts haben von diesem System. Wir haben ja auch eine große Wertschöpfung. Ich meine, es wird ja immer behauptet, wir kosten ja nur. Letzten Endes haben wir eine lange Lebenserwartung und die Leute werden älter bei besserer Gesundheit. Also wir kriegen auch was dafür. Und es sind auch sinnvolle Arbeitsplätze, ganz viele. Alles nur dann unter dem negativen Blickwinkel von den Kosten anzuschauen, verfehlt das Ganze.
Ein Hauptproblem ist, dass gleichsam die Kosten, die Aufwendungen, die werden betriebswirtschaftlich zugeordnet und die Gewinne, das, was Sie als Wertschöpfung bezeichnen, das wird privatwirtschaftlich abgeschöpft. Also wenn Sie früher für eine Gallenblasenoperation 3 Wochen arbeitsunfähig sind, sind Sie es heute vielleicht noch 5 Tage oder 7 Tage. Das ist ein Riesengewinn. Die Wertschöpfung ist enorm. Nur kommt sie dem Gesundheitswesen nicht so gut und wir müssen neue Finanzierungsformen auch hier finden. Ich bin ein starker Vertreter, dass wir weg müssen von betriebswirtschaftlicher Optimierung hin zu einer volkswirtschaftlichen Betrachtung dieses ganzen Systems. Und das kann in kleinen Regionen sein. Man kann Regionen von 50.000, 70.000 Einwohnern nehmen und einfach mal sehen, was braucht es hier, um eine gute Gesundheitsversorgung zu realisieren. Da ist dann die Spitex, da sind die Hausärzte, da ist das Spital, da sind alle Players inbegriffen und man müsste eben auch die Krankheitsausfalls, die Invalidenversicherung, müsste das alles einrechnen. Heute ist es so, dass das Spital muss rendieren, die Spitex muss rendieren, im Spital muss das Labor rendieren, das Röntgen rendieren, der Hausarzt muss rendieren. Ja, da können Sie gar nichts anderes erwarten als eine unsinnige Mengenausweitung.
Also die Kosten, das ist auch wirklich meines Erachtens Möglichkeiten gibt, Ressourcen auch zu sparen, ohne die Qualität zu dezimieren. Da bin ich ganz, ganz überzeugt.
Was meinen wir mit Qualität?
Ich bringe ein Beispiel. Es gibt in Amerika jetzt einen für mich jungen Arzt, der ist Jahrgang 65, der ist in aller Munde, weil er Bücher schreibt, er schreibt wichtige Artikel, er ist ständig im Fernsehen, ist ein Chirurge, ein Harvard-Chirurge und Professor, er heißt Atul Gawande, seine Bücher wurden auch ins Deutsche übersetzt und er ist einer jüngeren Generation, der nicht hoffnungslos ist. Er denkt, wir können das System in verschiedenen Bereichen ändern, das tönt jetzt sehr technokratisch und ich bin eigentlich jemand, der sehr humanistisch ausgerichtet ist. Aber der hat zum Beispiel nachgewiesen, dass wenn wir mit Checklisten arbeiten, dass wir wahnsinnig viel Erfolg haben können, viel weniger Todesfälle, viel weniger Komplikationen. Ich meine, das ist ja das Schwierige, das umzusetzen. Ein wichtiger Teil davon ist, dass die Ärzte und die Pflegenden und wer auch immer da mitmacht, wegkommen müssen vom Gedankengut des Einzelkämpfers, er nennt das Cowboys, zum Teamplayer. Er sagt, die Medizin ist so komplex, dass kein einzelner Mensch das überblicken kann. Und wenn wir lernen, als Team vorwärts zu gehen, haben wir große Erfolge. Und dieser Mensch ist aber auch einer, der wahrscheinlich nicht nur zufällig auch sehr gut kommunizieren kann. Also er vereint beides. Wir müssen das nicht einfach annehmen, dass alles immer teurer werden muss, sondern wir müssen schauen, was bekommen wir für dieses Geld und wo macht es überhaupt Sinn?
Es scheint ja vor allem darum zu gehen, wofür gibt man Geld aus und wofür nicht.
Also ich glaube, die Situation in Amerika ist halt wie etwas weiter vorgeschritten als bei uns. Aber es gibt Daten aus Amerika, die zeigen, also das stammt nicht von mir, aus der Literatur, dass 200 oder noch viel mehr Milliarden Dollar pro Jahr für Überbehandlung, Überdiagnose und unnütze Behandlung gemacht wird. Und deshalb ist das schon alles richtig, was Sie gesagt haben, aber die erste Frage, die es zu beantworten gibt, war die Indikation für diese Operation, die Sie dann Checklisten haben und Teamarbeit leisten etc., war die überhaupt richtig und gegeben? Und wenn wir heute wissen, dass bis zu 30% der chirurgischen Chefärzte schon mit Bonusverträgen konfrontiert sind in der Schweiz, dann ist das einfach eine Entwicklung, die man wirklich stoppen muss. Das hat nichts mehr nur mit Humanität zu tun. Das geht einfach nicht. Wir versuchen ja jetzt in der Akademie Menschenmedizin Inhaltsdiskussionen zu lancieren, wo Menschen eben auch spüren, das geht mich etwas an. Viele haben ja resigniert, weil das Gesundheitswesen ist ein sehr komplexes System und viele haben etwas resigniert. Und wie am Anfang gesagt wurde, wir sind ja privilegiert. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Zugang ist garantiert. Auch sozial schwache Gruppen bekommen ihre gute Leistung. Es ist ja nicht so wie in Amerika. Und deshalb wird man vielleicht dann auch etwas müde, immer wieder darüber nachzudenken. Genau. Aber ich glaube, wir brauchen neben diesen endlosen Kostendiskussionen, Inhaltsdiskussionen und die werden sich auch letztlich ökonomisch bezahlt machen.
Eben. Es geht ja nicht darum, noch immer mehr aufzublähen, sondern mal zu gucken, was ist uns wert zu investieren und wo lassen wir dann doch mal die Finger auch davon. Wer entscheidet das?
Man muss die Bevölkerung fragen. Die Bevölkerung muss involviert werden in einen Inhaltsdiskurs. Ein Beispiel, das passiert ist, ohne Namen zu nennen. Aber wenn Sie heute in einer Pharmaindustrie ahnen, dass Sie ein gewisses Medikament in der Pipeline haben, das vielleicht für die und die Beschwerden wirken könnte, dann beginnt ein komplexes System von Advertising, das diese Beschwerden zu einer Krankheit hochstilisiert, die dann in der Bevölkerung dermaßen verknüpft ist, zum Beispiel Reizdarmsyndrom, dass sie, wenn sie das Medikament lancieren, haben schon 30% der Bevölkerung das Gefühl, das habe ich ja auch, jetzt gibt es endlich ein gutes Mittel. Das sind die Mechanismen, wie quasi Wettbewerb und Wirtschaft Medizin versteht. Aber das ist nicht die Art, wie Menschen Medizin sich wünschen. Und da müssen wir Gegensteuer geben. Und wenn wir, die etwas einen vertiefteren Einblick haben, das nicht tun, dann wüsste ich nicht, wer sonst.
Gerade auch, was Sie hier sagen, ist besonders aktuell auch in der Psychiatrie. Da gibt es ja riesige Debatten. Dieses neue Manual kommt heraus über die Diagnostik, das heißt DSM-5. Und da wurde im Vorfeld zum Beispiel wahnsinnig darüber diskutiert, weil da festgehalten wurde zunächst, dass wenn jemand mehr als 2 Wochen trauert, wenn ein nächster Angehöriger stirbt, dann sei das pathologisch. Da bekommt man schon eine Diagnose. Man ist depressiv und braucht Medikamente. Das ist einfach verheerend. Ein Menschenleben hat verschiedene Phasen. Wir alle haben Krisen. Das ist was ganz Normales. Und wir sollen wegkommen von der Pathologisierung vom ganz Normalen in unserem Leben. Und das schafft eben auch Wirtschaftszweige, Medikamentenabsatzmärkte und solche Geschichten. Das ist was ganz, ganz Verheerendes. Und das hat eben noch Folgen. Junge Menschen wissen das ja gar nicht. Aber wenn die irgendwann ein paar Mal beim Psychiater waren, haben die nachher Mühe, überhaupt eine Taggeldversicherung zu bekommen, wenn sie ehrlich zugeben, dass sie mal irgendwo waren.
Wir haben jetzt mal eine Plattform gegründet, hoffen, dass sehr viele da mitmachen. Man kann das im Internet anklicken unter www.menschenmedizin.com. Man kann dort Mitglied werden. Und unsere Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen, sei es in Deutschland, in Österreich, aber das Beispiel, das Sie jetzt erwähnt haben, da hat sich ja vor allem Alan Francis, einer der renommiertesten Psychiater, mit einem Buch, das Normal heißt, ins Zeug gelegt. Es gibt punktuell überall jetzt Bewegungen, die das aufgreifen. Und man muss diese Bewegungen vernetzen und man muss quasi zu einer Stimme werden, damit Menschen auch aufgeschreckt werden und realisieren, was da eigentlich passiert.
Gesund sein und krank sein, um in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben, Christian Hess, betreffen uns alle. Nicht zuletzt mit der Frage, und ich finde, da sollten wir auch den letzten Teil unseres Gespräches etwas ausführlicher widmen, wie wir mit einer Krankheit leben und allenfalls dann eben auch sterben wollen. Für dieses Thema, Katrin Schneider, engagieren Sie sich. Ärzte würden für sich oft anders sterben, als sie es ihren Patienten nahelegen. So zeigen es Studien. Das heißt ja auch, nicht alles bis zum Letzten auszuschöpfen, sondern dafür lieber sogenannt gut zu sterben. Das Thema liegt Ihnen persönlich, professionell auch sehr am Herzen. Worum geht es Ihnen da?
Mir geht es darum, das Tabu zu brechen und mit Menschen über die Endlichkeit zu sprechen. Schließlich wissen wir alle, dass wir sterblich sind. Und ich finde es schade, wenn wir erst am Schluss des Lebens überhaupt uns Gedanken machen, was wir eigentlich wollten oder wie wir uns das Sterben vorstellen. Es würde uns allen sehr helfen, wenn wir vielleicht in jüngeren Jahren mal drüber nachdenken, dass egal, was wir tun werden, irgendwann ist es mal soweit. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr eintritt für Patientenverfügungen, obschon es mir völlig klar ist, dass man mit dem nicht alles regeln kann. Es soll niemand dazu gezwungen werden, aber wer das macht, der macht sich immerhin Gedanken, wie könnte ich mir das vorstellen? Vor allem, was möchte ich am Lebensende nicht? Und wenn wir das nicht tun, dann zwingen wir andere, für uns stellvertretend zu entscheiden. Und das kann ganz verheerend sein, weil unsere Medizin die Tendenz hat, einfach alles zu machen, was machbar ist. Das heißt, eigentlich ist da unterschwellig zwischen den Zeilen drin, dass Leben in jedem Fall besser ist als Sterben. Und es gibt Momente, wo man sagen kann, wir haben alles ausgeschöpft und es ist nichts mehr zu erwarten. Und jetzt sage ich das sehr persönlich. Ich bin eine sehr teure Patientin. Ich habe 3 Krebserkrankungen hinter mir, angefangen vor 25 Jahren. Ich bin wieder zurück ins Leben. Ich habe sehr viel gemacht. Die letzten paar Jahre von meinem Leben sind geprägt von Dauerchemotherapien, Strahlentherapien und so weiter. Die haben mir das Leben gerettet. Sie beide haben gesehen, ich bin zu Fuß hier reingekommen. Ich kann noch denken. Aber wie mir soeben mitgeteilt wurde, ist es gar nicht klar, ob ich noch ein paar Monate habe oder wie viel ich noch habe. Aber in meiner Situation habe ich bis jetzt immer gefunden, ich probiere noch etwas, obschon ich die Maximalmedizin abgelehnt habe. Aber ich war deshalb nicht billig. Was ich denke, ist, dass es Momente gibt, wo der Mensch wirklich sterbenskrank ist, so an der Pforte steht und wo nichts mehr hilft. Und da, finde ich, müsste man ehrlich miteinander reden. Und das ist eben auch so etwas, wenn man die Leute nämlich fragt, haben sie eine Ahnung, was ihre Prognose ist? Was sind ihre Wünsche noch? Was sind ihre Ängste? Und was ist ihre Leidensbereitschaft in der fiktiven Hoffnung wahrscheinlich, dass sie noch ein bisschen besser leben können, dann erfahren wir, dass viele Leute auf sehr vieles verzichten würden. Und diese 4 Fragen, die ich zitiert habe, sind auch 4, die Atul Gawande für das Lebensende formuliert hat. Und was er eben auch sagt, wir haben alle die irrige Meinung, es ginge da um eine Erleuchtung. Wir haben ein Gespräch und plötzlich kommt die Erleuchtung, wir brauchen das nicht. Dabei ist es ein Prozess und sehr viele Patienten entscheiden sehr, sehr vernünftig am Lebensende, wenn man ihnen die richtigen Informationen gibt. Jetzt kommt eben noch das Verrückte zu dem Ganzen, weil das ist eben auch ein Tabuthema. Alle glauben immer, wenn wir sparen wollen an Therapien am Lebensende, ging es eben nur ums Sparen, ökonomisch sparen. Dabei ist es so und nachgewiesen in x Studien, dass wer auf diese Maximalmedizin in einer terminalen Situation verzichtet, in der Regel nicht nur gleich lang oder länger lebt, sondern in jedem Fall besser stirbt. Und es ist die Nebenwirkung, dass es noch günstiger ist. Es war nicht das Ziel in unserer reichen Schweiz, sondern es ist die Nebenwirkung, dass es erst noch günstiger ist. Und dieses Tabu müsste man endlich brechen und darüber reden können. Man tut dem Patienten nämlich was Gutes, wenn man ihnen Zeit gibt, in Ruhe zu sterben und wegzukommen von dieser grauenhaften Hektik, die oft eigentlich ein gutes Sterben verhindert. Und das ist so irgendwie dort, wo mein Herzblut fließt.
Ich kann dem allem nur zustimmen. Ja, wir haben ja das Palliativkonzept im Kanton Zürich mit angestoßen. Und das sind natürlich die Fragen, die man sich dann alle stellt und um die es geht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sehr wohl anders entscheiden würden, hätten sie ein Gespräch und einen Prozess, der ihnen eben begleitend hilft, ihren persönlichen Entscheid in diesen Lebensphasen zu finden. Ein Punkt, der leider gegen diese Entwicklung spricht, ist die heutige Finanzierung. Wenn Sie heute eine Palliativstation gehen, dann sind Sie nach 3 Wochen akut finanziert und dann gibt es schon Probleme. Und wenn Sie dann das überleben und trotzdem auf Pflege angewiesen sind, dann kostet Sie das über 150 Franken pro Tag. Das ist für viele Familien ein großer Betrag. Wenn Sie sich aber entscheiden, nochmals eine Chemotherapie, die ein X-faches davon kostet, zu machen, dann ist plötzlich wieder alles bezahlt. Solche Mechanismen müssen wir durchschauen und sie aufbrechen, sonst gelingt das nicht, dass wir über dieses gute Sterben sprechen können. Es gelingt einfach nicht. Ich habe ein ganz persönliches Beispiel. Eine Tante von mir, die hatte einen Bauchspeicheldrüsenkrebs vom Kopf, also eine Krankheit mit schlechter Prognose. Sie war damals schon in einem Alter, da auch die Schulmedizin gesagt hat, operieren kommt gar nicht in Frage, aber selbstverständlich Chemotherapie. Sie hat gesagt, das mache ich nicht. Und die wurde fast beschimpft, dass sie die Möglichkeit der Schulmedizin nicht in Kauf nimmt. Sie hat dann nach 2 Jahren eine Kontrolle gehabt, weil sie immer noch gelebt hat. Dann haben die gesagt, dann war es eine Fehldiagnose. Dann hat man sie nochmals biopsiert. Sie hat mir das alles immer wieder geschickt. Ich war sonst nicht involviert. Ich habe sie einfach bestärkt auf ihrem Weg. Und es war ohne Zweifel ein Pankreaskopfkarzinom und sie hat am Schluss über 4 Jahre überlebt. Das ist ein klassisches Beispiel. Sie hat praktisch die Gesellschaft nichts gekostet, die Krankenkasse nicht gekostet, hat ein gutes Leben gehabt, hat das Gefühl gehabt, ich habe es genau richtig gemacht für mein Leben und hat erst noch viel länger überlebt.
Und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Ich habe das von Hausärzten mehrfach erfahren, auch von Mitarbeiterinnen von Krebsliegen. Die Patienten haben oft Angst, eine Therapie abzulehnen, die von den Onkologen angeboten wird, weil sie dann befürchten, überhaupt keine Pflege mehr zu bekommen. Wir Ärzte müssten sehen, dass wenn wir medizinisch nichts mehr bieten können, dass wir so sehr, sehr wohl als Mensch gefordert sind. Und vielleicht, das bin ich überzeugt, ist das unsere wichtigste Aufgabe überhaupt. Und ich möchte noch ein ganz groteskes Beispiel noch anführen zu den Kosten, eben zu diesen Gesprächen. Wir wissen ja, dass in Amerika das ganz komplex war mit dieser Geschichte von Obamacare, wo es darum ging, eigentlich den Ärmsten auch endlich eine Krankenkassenversicherung zukommen zu lassen. Und in den vorbereitenden Gesprächen war vorgesehen, dass es Gespräche geben soll am End of Life, also vor dem Ende des Lebens, dass man mit den Familien und den Patienten darüber diskutieren könnte, was will der Patient, die Patientin, was sind gute Maßnahmen. Und dann muss man sich das vorstellen. In der Kommission waren sich alle einig. Es ging um die Finanzierung dieser Gespräche. Das wurde dann gekippt, weil Sarah Palin, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin, in populistischer Manier, sie hat gelacht, gelogen, gesagt hat, das heißt, wir führen Death Panels, also Todeskommissionen ein, und auf ihrer Homepage hieß es Killing Granny.
Es also geht die Oma darum, umbringen, ja.
Wir bringen die Oma um durch diese Geschichten, anstatt dass man es den Menschen ermöglicht hätte, herauszufinden, was sinnvoll ist und ihnen eigentlich mehrheitlich einen guten Tod ermöglicht hätte. Also da stehen mir die Haare zu Berge, da geht es um wenig Geld, das den Menschen sehr viel bringen würde.
Für das ärztliche Personal, ich formuliere es jetzt mal relativ sachlich, die verdienen sich doch sozusagen einen Siegerkranz, wenn sie mit tollen medizinischen oder chirurgischen oder wie auch immer Mitteln ganz sensationell jemanden wieder auf die Beine kriegen. Wenn ich aber als Arzt richtigerweise erkenne, ich lasse das mal alles auf der Seite und konzentriere mich darauf, diesem Menschen ein möglichst gutes Sterben zu ermöglichen, jenseits dieser ganzen kurativen Geschichten, dann ist da ja so ein Renommee, ein Gewinn, prestigemäßig nicht zu holen. Oder sehe ich das völlig falsch?
Nein, das sehen Sie wahrscheinlich nicht völlig falsch. Ob schon in diesen Extremsituationen kann man wahrscheinlich eben das Steuer nicht mehr herumwerfen und dann kann man auch dieses Renommee dort nicht erarbeiten. Aber was man bekommt, ist gleichsam in der Intimität der Begleitung dieser Menschen bekommt man sehr vieles zurück. Und es ist wie die Frage, möchten Sie möglichst gehypt werden in der Öffentlichkeit oder sind Sie dankbar über einzelne Begegnungen, wo Sie am Schluss denken, das ist jetzt gut gegangen. So hat es dieser Mensch gewollt und ich habe meinen Teil beitragen können. Wir sind vielleicht wieder am Anfang des Gesprächs, weil es gibt ja quasi den Satz, wo nichts mehr sinnvoll gemacht werden kann, da gibt es noch vieles zu tun. Und dieses vieles zu tun macht vielen Angst, weil sie nicht gewohnt sind, in dieser terminalen Situation sich einlassen, letztlich auch in ihre eigene Sterblichkeit, die angesprochen wird, wenn sie eine solche Begleitung macht, sich emotional einzulassen, Menschen nicht zu verlassen, nur deshalb, weil es keine Therapie mehr gibt, sondern bei ihnen zu bleiben, sie zu begleiten, sie zu fragen, was sie noch wünschen, sich Zeit nehmen. Das überfordert viele.
Und Ärzte, wenn sie, jetzt. Ärzte.
Wir müssen auch in der Ausbildung uns überlegen, was bringen wir jungen Ärzten bei. Vielleicht müssen wir auch zunehmend Entscheide fällen, dass nicht mehr alle Ärzte ganz genau gleich ausgebildet werden. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die auf uns zukommen wird, dass der Neurochirurg einen anderen Weg begeht, und zwar schon im Studium, und der Hausarzt oder der Palliativmediziner auch früher eben Schwerpunkte setzt, damit er überhaupt befähigt ist, das zu tun.
Deshalb bin ich so froh, dass wir darüber diskutieren. Es muss endlich geredet werden. Das muss Thema werden. Und wenn wir alle mal endlich akzeptieren, dass irgendwann der Tod uns erwartet, dann werden wir vielleicht besser reden können und bessere Wege finden, sterben zu können. Was Sie sagen, denke ich eben auch. Wahrscheinlich das Schönste an unserem Beruf ist wirklich die menschliche Begegnung. Und hier geht es ums Existenzielle. Und wenn wir in so einem Moment hilfreich sein können für den Sterbenden oder für die Angehörigen, was gibt es für eine bessere Aufgabe?
Wir thematisieren ja diese Grenzen auch in unserer Akademie. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben uns damals für Palliativmedizin eingesetzt, weil Palliativmedizin gleichsam die erste, sag ich mal, Spezialisierung aus der Schulmedizin heraus ist, die sich mit Grenzen auseinandersetzt. Vorher war nur die Machbarkeit im Zentrum. Palliativmedizin hat sich erstes Mal auch mit Grenzen auseinandersetzt. Und wir setzen uns gesellschaftlich im Moment nur mit den Grenzen des Finanzierbaren auseinander. Es gibt aber die Grenzen des Lebens als absolute Grenze. Es gibt die Grenze des Machbaren, es gibt die Grenze des Verantwortbaren. Es gibt ganz viele Grenzen, die müssen wir thematisieren, da bin ich hundertprozentig einverstanden. Aber es ist wichtig, dass es breit thematisiert wird.
Irgendwie ist ja doch die Hoffnung von einem Menschen, der krank ist oder auch schwer krank ist, hilf mir und mach mich gesund, das wird es ja schon sein. Ich finde, es bedarf ja dann auch einer Kraft oder ich weiß nicht was, dann auch dem Menschen, der um Hilfe bittet, sagen zu können, dass es zwar Hilfe gibt, aber nicht so, wie er oder sie sich die denkt. Also ich finde das noch happig.
Das Schwierigste für einen Arzt ist ja letztlich, wenn er aufbricht, den Tod zu bekämpfen, dann wird er immer nur verlieren, weil wir alle sterben. Das ist ein absurdes Konzept, wenn wir den Tod nicht integrieren in unsere ärztliche Aufgabe und ihn auch zu einem guten Sterben mutieren können, dort wo der Punkt erreicht ist, dann sind wir auch in unserem ärztlichen Selbstverständnis besser abgeholt, als wenn jeder Tod quasi immer ein Versagen ist, weil man hätte ja vielleicht noch irgendwas tun können.
Und ich möchte nochmals zurückkommen. Wir haben früher von den Medical Humanities gesprochen. Ich sehe das ein bisschen in Basel. Dort kenne ich es am besten. Dort ist ja das im Studium integriert mit Filmen, mit Literatur. Zum Beispiel, da wurde ein Film mit den Studenten angeschaut über einen Hirntumorpatienten, der 2 minderjährige Kinder hat und sterben wird. Man hat den jungen Menschen diesen Film zugemutet. Der Neurochirurge kam auch und man hat darüber gesprochen, sodass sie sehen, der Mensch ist nicht einfach der Hirntumor oder das Knie, sondern der Mensch ist eingebettet in seine Biografie. Und wie würde es mir ergehen, wenn das jetzt mein Onkel wäre oder irgendjemand, dass das Menschliche da reinkommt und dass sie das so auch lernen, zum Teil in Rollenspielen, zum Teil in anderen, aber dass sie langsam wegkommen einfach vom Patienten als Symptomkomplex, sondern dass sie den Menschen sehen. Und da sehe ich eine ganz große Aufgabe und eine Möglichkeit, dass sich hier was verbessert.
Ja, aber nochmal mit Blick darauf, dass Ärzte auch ihre Schwäche irgendwie in ihre Arbeit einbeziehen müssen. Ich habe mal mit einem Arzt telefoniert. Und der sagt, er habe ein Jahr auf einer Palliativstation gearbeitet und dabei 15 Kilo zugenommen, weil bei ihm dauernd Leute starben. Da sei er abends immer viel zu viel Pizza essen gegangen. Also ich will ausdrücken, es ist happig. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie jetzt gut drauf hat, gelernt hat und ausgebildet ist, weil das wäre mir dann auch zu technisch. Das sind ja noch Menschen, die das aushalten müssen.
Ja, ich glaube, dahinter steht auch die Frage, ist diese Art von Spezialisierung in dieser Art überhaupt richtig? Halten das Menschen überhaupt aus? Brauchen wir nicht eine generelle Kompetenz im Umgang mit solchen Fragen? Dann brauchen wir nicht spezialisierte Einzelärzte, die dann letztendlich eben vielleicht auch überfordert sind, weil sie nur noch das tun. Auch Onkologen sind in einer ganz speziellen Situation, weil sie häufig Misserfolg haben. Sie haben heute vielleicht etwas mehr Erfolg als auch schon, aber man muss ja auch überleben in dieser Situation, zynisch wird. Oder es gibt ja viele Mechanismen, wie man dann mit solchen Situationen umgehen kann. Und ich plädiere eigentlich für eine möglichst breite Situation. Sie haben es angedeutet, wenn in der Ausbildung solche Module stattfinden, wie es jetzt beginnt in Basel, auch im Welschland, in Zürich noch etwas weniger, dann braucht es aber eine Fortsetzung. Sonst sind diese Menschen in der Klinik maßlos enttäuscht und können kaum mehr arbeiten, weil sie das mitbekommen haben und sie wissen eigentlich darum, wie wichtig das wäre. Und dann kommen sie in eine Klinik, was einfach keinen Platz hat. Der zweite Schritt ist, es braucht die Medical Humanities in der konkreten Versorgung. Und das ist nicht nur in der Klinik, das kann auch in einer Praxisgemeinschaft oder wo auch immer sein. Es gibt viele Möglichkeiten, das wieder zu reintegrieren und es holt den Menschen ab, dort wo er ist, nicht nur den Patienten, auch den Professionellen.
Also ich habe diese Fähigkeiten versucht zu lernen im Rahmen der Psychosomatik-Weiterbildung. Jetzt gibt es Leute natürlich, die sagen, ja, Psychosomatik, braucht man das noch separat? Ich wäre eigentlich der Meinung, bräuchte man nicht, wenn alle anerkennen würden, dass das integrativ zur ganzen Medizin gehören würde.
Genau.
Aber dort lernen die Ärzte, die das machen, kommunizieren. Die lernen zu versuchen zu verstehen, was im Patienten vor sich geht. Sie lernen auch umzugehen mit dem, was bei den anderen Ärzten immer wieder so auftaucht, wie die schwierige Arzt-Patienten-Beziehung. Und wenn die mal auftritt, ist meistens irgendeine Kommunikationsproblematik dahinter etwas Komplexes. Und wenn man nie gelernt hat, dem auf den Grund zu gehen, dann sind sowohl Patienten und Ärzte gekränkt und es führt überhaupt nirgendwo hin. Und deshalb finde ich das so wahnsinnig wichtig, dass die Kommunikation gelehrt wird. Und dann wäre das eben flächendeckend. Wie man sagt, es müssen nicht nur Palliativmediziner sich mit dem Tod auseinandersetzen, sondern das sollten wir eigentlich alle können.
Ich glaube, das ist ja das Schwierige an dem Begriff von der Psychologie. Somatik. Er hat sich gleichsam zwischen die Somatik und die Psychiatrie positioniert und kommt natürlich unter Druck, weil er dort gar keine Existenzberechtigung gibt. Dann ist plötzlich das Magenulkus eine bakterielle Erkrankung und dann hat er wie verloren. Wir müssen realisieren, dass wir eine psychosomatische Einheit sind als Menschen. Ja. Und es gibt nichts anderes als Psychosomatik. Und deshalb müssen wir unser Menschenbild reflektieren und das auch explizit machen. Und dann wird es einfacher. Da bin ich ganz überzeugt, dann wird es einfacher, weil einem bewusst wird, immer ist der ganze Mensch betroffen. Das heißt nicht, dass jeder gleich behandelt werden will und immer auch ein psychotherapeutisches oder was auch für ein Angebot braucht. Aber nur schon das Bewusstsein und die Möglichkeit, dass es diesen Raum gibt, verändert enorm viel. Aber wir müssen Türen öffnen für neue Zugänge und deshalb war unser Konzept auch völlig diagnoseunabhängig. Wir haben nicht gefragt, was ist die Diagnose? Wir haben
also Entschuldigung, jetzt muss man kurz nachfragen. Ihr Konzept damals in einem Spital abfolgen. Ja. Okay.
War völlig diagnoseunabhängig. Also wir haben nicht gefragt, was ist die Diagnose? Ist das eine psychosomatische Krankheit oder ist das eine psychische Krise? Wir haben auch gesagt, es ist existenziell, weil Kranksein existenziell ist und damit ist im Prinzip dieser Raum offen. Ob der Betroffene ihn betreten will oder nicht, ist dann eine völlig andere Frage. Aber wenn wir menschliches Leiden quasi mit Geldwert hinterlegen, dann sind wir auf einem ganz schwierigen Kurs und wir werden das erfahren in den nächsten Jahren, wenn wir dabei bleiben.
Was mir jetzt noch so abschließend durch den Kopf geht, es kommt mir jetzt so vor, als würden wir dem medizinischen Menschen, also den Ärztinnen und Ärzten, alles Mögliche überkübeln, womit wir uns alle furchtbar schwer tun, nämlich, dass wir sterblich sind und dass die eigentlich, wenn es dann halt ans Lebendige geht, plötzlich zuständig sind für alles. Für das Versäumte, was nicht bedacht wurde, für die Gespräche, die nicht geführt wurden, weil das kumuliert sich ja dann. Wenn etwas ganz akut ist, dann plötzlich wird etwas deutlich, was vielleicht 30 Jahre überhaupt vom Tisch gewischt wurde und wofür es auch keinen Raum und keine Zeit gab. Und plötzlich dann, wenn die schlimme Krankheit da ist, müssen alle ran. Vor allem die von der Medizin, die sind ja völlig überfordert eigentlich.
Es sind nicht nur immer die großen Diagnosen mit ganz schwierigen Problemen. Viele Menschen haben auch kleine Diagnosen im Laufe ihres Lebens. Und wenn sie dann die Chance schon wahrnehmen, mal darüber zu sprechen, über Endlichkeit, über was auch immer, dann haben sie eben diese Kumulation nicht am Ende des Lebens. Wir sterben ja dauernd. Wenn sie einen Liebeskummer haben, das erste Mal, dann sterben sie. Wenn sie ihre Eltern verlieren, dann sterben sie mit ein Stück weit. Wenn sie ihren Beruf verlieren, dann sterben sie mit ein Stück weit. Wir müssen das wieder kultivieren und sehen lernen und dann sind die Menschen auch nicht so einsam mit all diesen, die sind ja dann wie nicht mehr in dieser
Gemeinschaft,
wie soll ich sagen, in dieser Gemeinschaft, die immer nur heiter und munter und unternehmungslustig ist, sind sie ja dann wie nicht willkommen, weil sie eben vielleicht in einer Trauerphase, in einer Krise sind und wir müssen das lernen, wieder zu integrieren.
Kathrin Schneider.
Ja, eben ich hoffe, dass es in Zukunft nicht so sein muss, dass sich alles am Ende staut. Wenn es uns gelingen würde, wie Sie sagen, früher im Leben auf diese Themen zu stoßen. Und meine Erfahrung war bis jetzt immer die, wenn ich Patienten angefragt habe, ob sie sich Gedanken machen zum gelegentlichen Lebensende oder ob sie, ich habe ein Angebot gemacht, wenn sie mal über so etwas gerne reden würden, das stehe ich zur Verfügung. Und es waren alle dankbar. Es muss einfach Thema werden. Und kommt noch hinzu, ich bin wirklich überzeugt, dass wer sich vor Augen führt, dass dieses Geschenk mal irgendwann ausläuft, dieses Leben, tatsächlich auch mit seinem Leben mehr anfängt. Also viele jedenfalls haben ein volleres Leben, wenn sie bewusster mit ihrer Zeit, mit ihren Ressourcen umgehen.
Also es würde ja heißen, dass wir alle mitverantwortlich sind für das Gesundheitssystem, in dem wir leben.
Unbedingt.
Es muss uns ermöglicht werden, weil wir per se das überhaupt nie mitbekommen haben. Das ist ja gar nicht Teil von unserer Sozialisierung gewesen bis jetzt.
Das ist so. Und trotzdem, aus einem Satz, der mir immer auch ein bisschen gefallen hat, ist jedes Gesellschaftssystem hat das Gesundheitswesen, das es verdient.
Vielen Dank an Sie beide, Kathrin Schneider und Christian Hess, die Ärztin, Psychotherapeutin und Patientin, war zu Gast in der Passage »Verfehlt die moderne Medizin den Menschen?« zusammen mit Christian Hess, langjähriger Chefarzt Innere Medizin des Spital Affoltern. Heute ist er an der Akademie Menschenmedizin und tritt dort für ein anderes Menschenbild in der Medizin ein. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.